Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Walter Gropius hatte einen Traum, Kunst und Handwerk zu vereinen. KünstlerInnen und HandwerkerInnen, die Hand in Hand arbeiten und so die Trennung von Kunst und Handwerk aufheben. 1919 wurde dieser Traum des Architekten Gropius wahr. Er gründete das Bauhaus-Institut in Weimar, das eine der prägendsten Schulen für Design und Architektur in Deutschland wurde. Dieser Traum von damals wurde also Wirklichkeit. Er wurde aber viele Jahre später auch zu einem Mythos. Das kritisieren HistorikerInnen wie Götz Ali. Ein Mythos eines linken, widerständigen Bauhauses. Und wie dieser entstanden ist, erklärte Ali im vergangenen Jahr auf einer Tagung zum Thema Bauhaus und Nationalsozialismus so.
Weil wir die Nachgeborenen und uns nach Inseln der Seligen sehen, die unschuldig sind. Das heißt, wir legen da in bestimmte Kapitel der Geschichte etwas hinein, um zu sagen, das waren die Guten. Die hat es gegeben und mit denen können wir uns identifizieren. Wir suchen solche Inseln.
So Götz Ali über diesen Mythos vom linken Bauhaus, das geschlossen ins Exil ging oder im KZ landete. Dieser Mythos aber bröckelt. Eine Ausstellung in Weimar beleuchtet das Leben von BauhäuslerInnen während der NS-Zeit genauer. Und ob man das Bauhaus dadurch in einem neuen Lichte sieht, hat Henry Bernhard für uns herausgefunden.
Auf einer Tagung 1991 wurden die diversen Wege der Bauhäusler zwischen 1933 und 1945 erstmals thematisiert. Mit der Folge, dass so manche Nachfahren Werke aus Museen zurückforderten. Nun, über 30 Jahre später, will man in Weimar, wo das Bauhaus 1919 gegründet wurde, die Wege der Bauhäusler im Nationalsozialismus in einer Ausstellung zeigen. Kuratiert wird die Ausstellung unter anderem von Anke Blüm.
Wenn wir jetzt zeigen können, es gibt Leute, die sowohl fürs Bauhaus gearbeitet haben, als auch im Nationalsozialismus Erfolg hatten, weil sie einfach ihr Auskommen gesucht haben, weil sie versucht haben, Kunst weiterzumachen und sehr, sehr viele Grautöne in diese Diskussion bringen. Das ist wichtig, einfach auch diese Schattierungen in diese Debatten einzubringen.
Idealisierungen und Mythen sollen beiseite geräumt werden, ohne dabei das Bauhaus als historische Institution zu beschädigen, sagt die Kuratorin.
Sie sind eben nicht nur links verfolgt, ins Exil gegangen, in die innere Emigration. Nein, sie haben schlicht und einfach auch mitgemacht. Sie haben ihre künstlerischen Fähigkeiten in den Dienst des neuen Staates gestellt, haben Hitlerbüsten oder Göringbüsten gemacht, die dann auch praktischerweise gleich als Postkarten vertrieben wurden und zum Massenartikel wurden.
Der neue, differenzierte Blick auf die Bauhäusler ordnet sich ein in die zunehmend kritische Sicht auf das, was man Ambivalenz der Moderne nennt.
Es gibt nicht mehr diese einfache Aufteilung in Gut und Böse, sondern es gibt eigentlich nur viele Schattierungen dazwischen. Und das gilt eben insbesondere für die Moderne als solche. Moderne war lange Zeit immer ein sehr positiv, normativ aufgeladener Begriff. Und das müssen wir, glaube ich, heutzutage überdenken und erweitern, dass Moderne auch im Dienst schlechter Ziele stehen kann.
Nur eine Minderheit der Bauhäusler emigrierte nach 1933. Selbst Mies van der Rohe, der letzte Bauhausdirektor, ging erst, als er in Deutschland nicht mehr genügend Aufträge bekam. Zuvor aber schuf er noch den Entwurf für den deutschen Pavillon auf der Weltausstellung in Brüssel, der laut Aufgabenstellung als Symbol für die Haltung des Nationalsozialismus zu planen war. Andere landeten 1937 mit ihren Werken in der Ausstellung Entartete Kunst und konnten sich teilweise dennoch in der großen deutschen Kunstausstellung im Haus der deutschen Kunst in München beteiligen, wie etwa Hans Haffenrichter, der ab 1922 am Bauhaus in Weimar studiert hatte.
Adlerköpfe, Schwerträger, Bogenschützen und Porträtköpfe von Nazi-Prominenz, allen voran Hitler und Göring, gehören auch dazu. Nach 1945 hat er sich in den Entnazifizierungsbögen ganz klar als Verfolgten und Geschädigten dargestellt.
Der Werbegrafiker Herbert Bayer, Bauhausschüler in Weimar und Bauhauslehrer in Dessau, stand mit seiner enormen Begabung für eine elegante Moderne. Er gestaltete unter anderem Zeitschriften und Plakate und galt als Liebling des Propagandaministers Josef Goebbels. Aber so einfach ist es wiederum auch nicht, wie der Erfurter Kommunikationswissenschaftler Patrick Rösler ausführt.
Es tauchen in den Quellen immer wieder Hinweise auf, dass Bayer mit seinem Studio Dorland mitunter Regimegegner unterstützt hat, ihnen Arbeit gegeben hat. Und er nimmt für sich mehrfach ausdrücklich den Anspruch, er habe, Zitat, nie Heil Hitler gesagt oder für die Partei gearbeitet. Vielmehr hat Bayer also durch seine wirkungsvolle Bildsprache einem bestimmten Segment der NS-Propaganda erst zum Durchbruch verholfen und gerade auch im Ausland dazu beigetragen, das Image des NS-Staats aufzuwerten.
Dennoch emigrierte Herbert Bayer mit seiner Frau, die als sogenannte Halbjüdin gefährdet war, 1938 in die USA und setzte dort seine Karriere fort. Später versuchte er, die Spuren seiner Arbeit für den schönen Schein des Nationalsozialismus zu verwischen. Das Bauhaus brachte viele ambitionierte Architekten hervor. Und im nationalsozialistischen Deutschland wurde viel gebaut und noch mehr geplant. Es war die Zeit der großen totalitären Entwürfe, in der Städte ganz neu gedacht werden sollten oder mussten. Auch der Bauhausabsolvent Fritz Ertl aus Linz plante groß. In SS-Uniform entwarf er den Grundriss des KZs Auschwitz-Birkenau, inklusive Gaskammern und Krematorien. In der Bauabteilung des KZs kam ein Drittel der Männer aus dem Bauhaus. Was den Architekturtheoretiker Philipp Oswald über Auschwitz schlussfolgern lässt.
Wenn man die üblichen Usancen der Zuschreibung, was der Bauhausbewegung zugehört und eigentlich alle Arbeiten, die irgendwelche Schüler jemals gemacht haben, sozusagen als wunderbare Beispiele der Bauhausbewegung verstanden werden, dann müssen wir es in diesem Fall halt auch tun. Also man kann sich darüber streiten, aber ich denke, in der Praxis der Rezeption ist es natürlich ein Bauhausdesign.
Anke Plüm hat aber auch einen gänzlich gegensätzlichen Lebensweg gefunden, den des Malers Hans Thiemann.
Er ist wirklich ein Totalverweigerer. Er bleibt in Deutschland, aber er tritt zum Beispiel der Reichskulturkammer nicht bei. Was aber auch bedeutete, dass er eben keine Ausstellung machen konnte, dass er nicht verkaufen konnte. Und er hat in seinem Atelier einfach ganz stur, abstrakt weiter gemalt. Dann kam 1939, Kriegsausbruch. Eigentlich hätte er eingezogen werden müssen. Was hat er gemacht? Er hat sich konsequent auf Untergewicht runtergehungert, dass er nicht eingezogen wurde.
Diese Spannbreite will die Ausstellung in Weimar zeigen, in gleich drei verschiedenen Museen der Klassikstiftung. Ein Objekt wird dabei unter freiem Himmel stehen, eine Replik des Lagertors des KZ Buchenwald bei Weimar. Lothar Ehrlich, der Designer des modernen Schriftzugs darin, jedem das Seine, auch er Bauhausabsolvent, war Häftling. Und nach seiner Entlassung Zivilangestellter der SS im Baubüro Buchenwald.
Ein Objekt, das wie kein anderes für die Verwerfung des 20. Jahrhunderts steht. Also dahin schauen, wo es weh tut.